Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gidi Weiß und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin!
Moin!
Heute ist Matthias da. Ich freue mich sehr. Dankeschön, dass du extra hierher gekommen bist.
Ja, danke für die Einladung. Trotz wieder Wintereinfall. Mhm. Dann dachte ich, man hat es hinter euch und bei euch ist schon so, dass ich wieder schippen muss. Also.
Das stimmt. Wir sprechen heute zu einem Thema, das gar nicht so häufig besprochen wird, habe ich den Eindruck. Mhm. Trauer und Arbeit, wie das zusammenpasst. Mir war das Thema aktuell wichtig, deswegen bin ich dir sehr dankbar, dass wir jetzt schon drüber sprechen. Das war ja sehr spontan und kurzfristig, weil das bei mir jetzt akuter wurde und ich so die letzten Monate immer wieder damit anders konfrontiert war als sonst. Welche Rolle spielt Trauer bei dir in der Arbeit?
Bei mir spielt Trauer nicht insofern eine Rolle, dass ich ein Trauerbegleiter bin. So sind wir erstmal eingestiegen, weil ich habe technisch begleitet aber eine Ausbildung von Menschen, die sich ehrenamtlich im Hospiz engagieren bei der Caritas namentlich. Ja, und darüber sind wir eingestiegen und dann kam so, Trauerfall hatte ich einen sehr präsenten, nämlich dass ich bin bei Lieferando seit 2016, damals noch Fedora, habe dann hier wegen meinem Hauptjob nach Hamburg gewechselt und habe dann am Wochenende immer Essen ausgefahren. Und dann habe ich 2017 den zweiten Betriebsrat gegründet in den Unternehmen und der Branche hier. Und das hat sich von Hamburg ausgeweitet bis in den ganzen Norden, auch Hannover. Und dort war dann auch ein Betriebsratskollege, der Dennis. Und der war schwerbehindert. Und er hat dann das Thema Schwerbehinderung im Betriebsrat getragen, ist darauf hingewiesen, wir hätten eigentlich schon längst eine Schwerbehindertenvertretung gründen müssen. Und Dennis und ich, wir haben uns bei vielen politisch gut verstanden. Und es war so, okay, wir machen das als Duo, dass er sich vor allem um Dinge kümmert wie die individuelle Beratung, das Guiden in Hilfestrukturen von den Kolleginnen und Kollegen oder KollegInnen. Also ich spreche dann gegendert, aber damit sie alle mitgemeint fühlen, auch dazwischen außerhalb. Und ja, dann war halt das der plötzliche Schock, dass Dennis verstorben ist, und zwar an seiner Schwerbehinderung. Wir hatten zwischen uns nie zum Thema gemacht, was ist sie denn eigentlich? Ich habe mir angewohnt, auch in meiner Arbeit als Schwerbehindertenvertretung nie zu fragen, sondern immer, sagt der andere was, sagt das nicht. Ich habe natürlich seine Gedanken gemacht und dann kam mit der Nachricht, die von seiner Familie, die hatte so auch einen richtigen Trauer-Homepage eingerichtet, dass man da auch Kondolenzen hinschicken konnte. Und da kam halt die Nachricht an Arbeitgeber und Betriebsrat, dass er eben einen Hirntumor hatte, der sollte operiert werden und während der OP ist er gestorben. Und das kommt gar nicht so selten vor tatsächlich, aber es war dann offensichtlich so, er hat für sich die Entscheidung getroffen, ich mache das nicht zum Thema, und wenn es dann irgendwie doch kommt, dann kommt es massiv, dann kommt die Todesnachricht gleich. Also das ist bei dieser Art von Krebs anscheinend so was relativ Typisches, da geht's auf einen Schlag sozusagen die Tatsache, er ist jetzt auch immer verstorben. Ja, und das ist natürlich ein Trauerfall, der hat mich durch die ganze Schwerbehindertenvertretungsarbeit begleitet, die ja jetzt quasi bis jetzt geht. Also insofern war es nicht nur ein persönlicher, sondern in der ganzen Arbeit steckte das drin. Das ganze Setup war auf uns zwei zugeschnitten und auf einmal stand ich da alleine drin. Also diese Leere war immer präsent, also eigentlich bis zum Schluss jetzt.
Danke fürs Teilen. Oh wow, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn eine Privatperson praktisch trauert und dann im Arbeitssetting das irgendwie mitbringt. Und du hattest ja in der Arbeit die Trauer sozusagen.
Genau. Und dieses Fehlen war quasi, hat sich in jeder Struktur wiedergespiegelt, dass er fehlt. Also es ist, der war auch nicht zu ersetzen an der Stelle. Also es gab auch keine zweite Person, die es in Hannover gab, die das hätte so ausfüllen können. Es war alles auf uns beide, uns beide individuell zugeschnitten, und auf einmal ist er wirklich direkt weg. Also.
Ja. Als ich dich gefragt hatte, dann war das so ein, ich wusste das mit diesen Begleitungen, dass du da technisch involviert warst. Mhm. Ich hatte da noch nicht ganz verstanden, wie. Und dann hast du gleich gesagt, nee, also das ist kein Thema bei mir. Und dann hast du aber im zweiten Gedanken so, ja, aber ich habe ja diese eigene Erfahrung gemacht. Ich dann gesagt habe, okay, die ist noch interessanter eigentlich, darüber zu sprechen, wenn du darüber sprechen magst. Weil mein Gefühl ist, und da darfst du gerne korrigieren, dass Trauer etwas ist, das ganz häufig ausgeklammert wird, obwohl alle Menschen in ihrem Leben mal trauern. Und irgendwie ist das so, ja, fast schon stigmatisiert. Mhm. Zumindest in deutschen Kreisen habe ich das Gefühl, dass das so ist.
Würde ich mitgehen. Also die Erfahrung, die ich so gemacht habe im beruflichen Kontext, war ganz oft, dass das ganz viel Nervosität und Unsicherheit ausgelöst hat, bezüglich der Besprechbarkeit, irgendwie das Thema, soll ich überhaupt das ansprechen, möchte die Person, ne? Also wie kann ich irgendwie rhetorisch damit umgehen? Und im beruflichen Kontext habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann eben zurückgegriffen wurde auf so Gesetzgebungen oder ne, dir steht jetzt irgendwie ein Tag Sonderurlaub zu dafür. Ne? Mhm. Und in diesem Rahmen bewegten wir uns und dann war die Erwartungshaltung aber auch, damit ist es dann abgegolten. Mhm. So, ja.
Das heißt, das Funktionale, eine Erwartung dahinter, dass alles irgendwie wieder funktionieren muss, Performance.
Mhm. Ja. Ja.
War das bei dir auch so?
Ich würde gerne vorhin noch einen anderen Gedanken teilen, weil mein Hauptjob bin ich ja in der Projektmanagement Office. Das heißt, ich habe sehr viele Stakeholder und die haben auch Trauerfälle. Also allein wenn ich jetzt in dem Projekt zurückdenke, hatten wir schon 3 Trauerfälle im leitenden Team und immer muss man damit umgehen. Und ich natürlich an der Schnittstelle von, da kann eine Person nicht zu einem Meeting kommen, obwohl der Input sehr wichtig wäre von der Person. Sie kann eine Funktion gerade nicht übernehmen, die aber auch kein anderer übernehmen kann. Es müssen jetzt Sachen erstmal geschoben werden, aber bis wann denn eigentlich? Wann ist die Person wieder ansprechbar? Mhm. Wann darf ich wieder die Nachfrage stellen? Wann kommt es denn, weil ich müsste es eintakten und damit auch umzugehen, das hat so 2 Seiten. Die eine Seite ist natürlich, die Person nicht zu überfordern. Auf der anderen Seite auch nicht die Trauer dadurch noch größer zu machen, dass man sich quasi auch gar nicht in die Arbeitswelt auch mal ablenken kann sozusagen. Das ist ja immer auch ein Wechselspiel zwischen Durchleben, aber auch zerstreuen, dass das Umfeld einen nicht wegschiebt. Nein, nein, du hast jetzt hier gar nichts zu tun, du gehst jetzt erstmal trauern. Mhm. So, also deswegen für Umstehende ist es auch wirklich tough und an der Stelle bin ich auch sehr dankbar für Seniorität, also für Menschen auch mit viel Lebenserfahrung, mit denen ich dann auch ganz offen drüber spreche. Ja, wie gehen wir denn jetzt damit um?
Damals in der Rolle als personaler Menschen im Team, die so ganz klar gesagt haben, ich brauche meine Arbeit gerade, ich bin froh, dass ich hier bin, ich möchte hier sein und bitte schickt mich nicht nach Hause. So, ne? Also ich brauche das gerade nicht. Und dann andere Menschen, die da sowas ganz anderes benötigt haben in dem Moment. Ja,
ja, du hattest auch gerade schon, ne, einmal von so einer Polarität, von einmal diese Verarbeitung von Trauer, aber auch dann wieder die Ablenkung, was du gerade nochmal aufgegriffen hattest.
Das Zerstreuung, nicht Ablenkung.
Ja, Zerstreuung. Das, ich glaube, Dual Process heißt das Modell dahinter, ne, dass Trauer immer genau diese Polarität hat und so eine Wechselwirkung, so ein Auf und Ab genau davon. Und das ist irgendwie sehr realitätsnah, wie ich finde, weil es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sagen kann, hey, ich bin jetzt 2 Wochen raus und dann ist alles wieder gut. Mhm. Man früher würde ein Jahr, also als sehr enge Angehörige, ein Jahr Trauer, ein Trauerjahr wurde das genannt, zugestanden. Das findet sich heute nicht mehr. Mhm. Und das aber auch nicht unbedingt bezogen auf Arbeit, ne, sondern eher so jetzt ein Jahr schwarz tragen als Zeichen von Trauer. Und es ist in Ordnung, nicht zu lächeln, gerade bei, ne, weiblichen Personen oder weiblich gelesenen Personen. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Muss ich jetzt immer lächeln oder freundlich gucken? Aber da ist es trotzdem auch akzeptiert, immer zu weinen, als dann bei männlich gelesenen Personen. Ich glaube, das kommt aus diesen Zeiten, wo Krieg einfach Männer eingezogen hat und die Witwen, ne, dann zu Hause verblieben sind. Mhm. Ich glaube, aus diesen Zeiten kommt das. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Du hast ja auch Erfahrung, wenn ich das richtig erinnere, korrigiere mich bitte, Matthias, als sowohl angestellte Person als auch als selbstständige Person.
Genau.
Ist Trauer für dich da unterschiedlich? Das ist eine Frage, die ich neulich im Arbeitsliebe-Netzwerk gestellt hatte und das bevor es bei mir so akut war. Nicht ganz bevor, aber anderer Trauerfall bei mir war.
Also meine Haupttätigkeit während dieser Fall, den ich gerade beschrieben, eingetreten hatte, da hatte ich ja auch gerade meine Selbstständigkeit. Meine spontane Antwort wäre jetzt eigentlich nein, beziehungsweise ist es nicht so viel anders als das Übliche. Man ist halt viel mehr auf Selbstverantwortung als Selbstständiger. Insofern würde ich sagen, ja, man ist hier gechallenged als selbstständige Person, aber jetzt auch nicht mehr als mit anderen Themen, wo man eben die Selbstständigkeit mit dem Rest des Lebens in Einklang bringen muss.
Ja, ich bin da immer noch am Hadern für mich selber, weil da so viele Facetten für mich reinspielen. Ich war 6 Jahre in einer neurologischen Reha-Klinik und da sind mir die Menschen begegnet, die praktisch nicht dran gestorben sind, sondern wieder auf dem Weg zur Rehabilitierung waren. Und auch da war sehr, sehr viel Trauer, ne? Schicksalsschläge, dieses aus dem vorherigen Leben, aus dem Kontext rausgerissen zu sein, das ich kannte, das also eine ganz neue Zukunftsvision plötzlich zu haben, die ich nicht wollte. Mhm. Ja, dieses, ich kann es selber gar nicht kontrollieren und ich habe es nicht selbstbestimmt gewählt, diesen Weg. Das sorgte für unfassbar viel Trauer. Mhm. Deswegen, ich habe Trauer viele Jahre begleitet, auch davor schon in einem Heim für Menschen mit Mehrfachbehinderung. Da war immer viel Trauer da, in ganz unterschiedlichen Maße und unterschiedlichen Facetten. Das war für mich als angestellte Person, weil ich es in der Rolle drin hatte, ja, war das was ganz anderes, als wenn ich selbst Trauer verarbeite. In dieser Zeit, als ich angestellt war, hatte ich, Vorsicht, Contentwarnung, eine Fehlgeburt. Und alle wussten das, weil ich war direkt im Arbeitsverbot. Mhm. Weil das damals, ne, aus Sicherheitsgründen so war. Und dann war klar, okay, Arbeitsverbot gleich, sie ist schwanger, gleich, okay, sie kommt erstmal eine ganze Weile lang nicht mehr. Sondern bin ich aber nach ein paar Monaten eben wieder da gewesen und alle wussten, okay, irgendwas war. Ne? Ich musste es nicht mal aussprechen, alle wussten es. Und dann hatten mich auch insgesamt aus dem gesamten Team, ich glaube, nur 3 Menschen drauf angesprochen. Und das war für mich total weird. Ne, zu wissen, erstens, ich trauere nicht nur um das Kind, sondern auch um meine Zukunftsvision, die ich ja in der Zeit, in den Monaten aufgebaut hatte. Plus, jetzt bin ich in meinem alten Kontext und niemand ist, ne, also niemand ist nicht richtig, aber gefühlt war ich da sehr alleine damit, obwohl alle es wussten. Und das war damals meine erste Konfrontation, obwohl ich davor schon Trauerfälle hatte, ne, als meine Großeltern gestorben waren. Aber da war das anders, weil das... dieses, wenn jemand älter wird, selbst wenn die Person immer noch zu jung war, aus Liebe gesprochen, wenn die aus dem Leben scheidet, war das für mich immer ein anderer Trauerprozess, als wenn es entweder, und das ist jetzt gerade akut, Vorsicht Content, ein Suizid in meinem sehr engen Menschenkreis. Und das ist so plötzlich. Und damit rechnet einfach niemand. Jetzt muss ich mal kurz... Und das ist eine andere Verarbeitung von Trauer aus meiner Sicht. Und als ich angestellt war, Kontext, ne, dann zu schauen, wie viel Vertrauen habe ich da in die Menschen, dass ich das teile oder dass ich da eben einen Bezugsrahmen habe, eine Beziehung zu den KollegInnen oder Vorgesetzten oder KundInnen, in dem Fall PatientInnen. Inwiefern darf ich das auch aus der professionellen Rolle heraus? Weil ich denen ja sonst auch einen Teil wegnehme, der ich ja ihnen eigentlich geben sollte. Und das macht es halt zusätzlich schwierig. Und jetzt
was nimmst du ihnen dann weg?
Wenn ich die Begleitung eigentlich bin für ihren Trauerprozess und ich selber aber trauere, dann nehme ich nicht ein Stück weit die Rolle weg, die ich eigentlich habe, die ich besetzen sollte. Die Verantwortung für diese Begleitung.
Warum?
Ich glaube, das ist eine Erwartung, die in dem Fall war es eine therapeutische Rolle, die ich hatte. Dass das Setting für die sehr klar war, vom Stand her, sie sind jetzt die Person, die umsorgt wird von mir und anderen. Und wenn ich das nicht leisten kann, dann darf ich auch nicht da sein, sozusagen. Also die Erwartung ist da schon, dass ich die Gefühle, die Bedürfnisse der Person in den Vordergrund stelle. Und wenn ich dann praktisch mitleide, das ist so ein Thema auch von Nähe und Distanz. Wenn du sehr eng mit Menschen bist, dann musst du ja sowieso immer gucken, wie nah ist zu nah, um die in Anführungszeichen Professionalität zu wahren. Aber auch das ist natürlich ein gesellschaftliches Gebilde.
Wobei das ja auch ein Stück weit umstritten ist. Also ich sag's mal so, jemand, der auch in Trauer ist, kann natürlich auch umdrehen, kann sich auch stärker mit der Situation des Gegenüber identifizieren, kann deswegen erst recht noch empathischer sein. Dass den anderen, weil das klingt gerade so, nee, hier darf nur einer trauern von den Beteiligten.
Und naja, teilweise ist das auch so, finde ich.
Ich kann mich an der Krankenpflegeausbildung erinnern, das war meine allererste Ausbildung. Und da wurde mit uns auch explizit so gesprochen. Also ja, ihr seid Menschen und ja, ihr erfährt Dinge, aber das hier haben die Patientinnen Vorrang, wenn da überhaupt gelandet wurde, was ich nicht glaube. Und da habt ihr eine professionelle Rolle, in der ihr funktionieren müsst und da hat euer Trauer da keinen Platz. Und uns wurde dann gesagt, es gibt Supervisionen, es gibt andere Orte, wo ihr hingehen könnt, aber das lässt ihr nicht bei Angehörigen und Patientinnen. So, also
Ja, da würde ich auch mitgehen, aber es ist ja ein Unterschied, ob man die eigene Trauer jetzt gerade zum Thema macht oder ob man sie gerade selber einfach durchlebt. Könnte ja auch irgendein anderes nicht funktionieren sein.
Ja, auch das ist dort super problematisch, ne? Mhm. Also gerade in Rollen, wo Menschenleben auf dem Spiel stehen, wenn du nicht funktionierst. Mhm. Und das war in anderen Angestelltenverhältnissen anders. Mhm. Und aber auch da war ein Trauer echt ein schwieriger Umgang. Also ich habe es in keinem Angestelltenverhältnis erlebt, dass damit gut umgegangen wurde. Also zumindest nicht so, wie ich das gebraucht hätte wahrscheinlich. Mhm. Und als selbstständige Person, da sind jetzt natürlich auch ökonomische Erwartungen an mich selber, aber eben auch Konsequenzen, die ich anders tragen muss.
Und es ist ja diese totale Verantwortung über dich selbst als selbstständige Person. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch die hundertprozentige Information.
Wie meinst du das mit der hundertprozentigen Information?
Wenn ein Vorgesetzte eine mitarbeitende Person anschaut und weiß, sie ist im Trauerprozess oder auch die Kollegen, wissen sie ja nicht ganz genau, wo steht die Person gerade im Trauerprozess, was heißt die. Mhm. Wenn du allerdings selbst die Person bist, die über dich selbst dann entscheidet, wie viel nehme ich mir jetzt zu, dann hast du diese Informationen einfach.
Oh, das ist interessant, das sehe ich nämlich anders. Mhm. Weil das, was du beschreibst als Verantwortung von Vorgesetzten und KollegInnen, das habe ich ja mit KundInnen und KollegInnen. Ich bin ja in meiner Selbstständigkeit auch nicht nur ich. Ich habe ja auch ein Außen und ein Wirken nach außen. Und je mehr ich das kommuniziere, und das ist das, wo ich immer hadere, mit wem spreche ich da drüber? Wie viel teile ich? Und dann, ich habe mit manchen KundInnen ein sehr enges Vertrauensverhältnis. Mhm. Und da ist es für mich auch immer ein, ist das okay, das anzusprechen? Ist das okay, dass die Person jetzt mitfühlt und verstehen kann, warum jetzt mal eine Mail eine Weile dauert, bis ich sie beantworte? Oder warum manche Prozesse nicht so flutschen, wie sie sonst vielleicht gewohnt sind, dass sie einfach laufen? Und inwiefern muss ich mich da eigentlich erklären? Und dieses muss ich mich erklären oder nicht, das hängt halt niemand auf. Ich kann nicht einfach so eine Vertretung da haben. Das geht noch. Das funktioniert in meinem Setting zumindest nicht. Mhm. Und auch unter KollegInnen dieses, macht das jetzt etwas, wenn ich es anspreche, dass die mehr Rücksicht nehmen? Auch das fühlt sich für mich komisch an. Mhm. Oder teilen Menschen dann ihre Trauergeschichte? Manche haben auch direkt den Impuls, es wegmachen zu müssen, ne? Dass sie gute Laune verstreuen. Oder so sehr mitfühlen, dass ich fast auch schon das Gefühl habe, so, ich tue dir jetzt gerade was an mit meiner Trauer, ich überfordere damit. Mhm. Also einen richtig guten Umgang haben wir doch alle nie gelernt.
Mhm. Aber es gibt für bestimmte Situationen ein Skript und für andere gibt es irgendwie kein Skript. Was du gerade in deinem ersten Fall beschrieben hast von deiner Fehlgeburt, würde ich sagen, dafür gibt es definitiv irgendwie kein Skript. Also mir ist keins so wirklich bekannt. Das Einzige, was mir dazu bekannt ist, ist, wann man zur Schwangerschaft gratuliert und dass man das ziemlich spät erst tut. Das ist ein bisschen umstritten, aber eigentlich erst ab dem sechsten Monat, weil dann die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt stark abnimmt. Also die geht nie gegen null. Deswegen, ich persönlich bin so, ach, ich gratuliere dann zur Geburt. Auch wenn man die Schwangerschaft nicht ignorieren kann. Aber sonst ist halt so auch ganz großes Tabuthema mit dieser Todesursache sozusagen. Und mit Suizid ähnlich. Wiederum beim Verkehrsunfall gestorben. Ist auch aus dem Leben gerissen, in der Regel nicht geplant. Da gibt es irgendwie sofort ein Skript. Also da weiß gefühlt auch jeder und jede bis auf jede Ebene, was ist da jetzt gerade zu tun. Auf die Frage von vorhin noch, wie war es denn bei mir sozusagen, konkret bei Dennis? Wir hatten gefühlt auch sofort ein Skript an der Hand. Also klar, wir haben ja jetzt auch Betriebsräteversammlung in 2 Wochen. Wir nehmen natürlich ein Kondolenzbuch mit. Ich musste erstmal in meinem Leben ein Kondolenzbuch kaufen. Ich wusste gar nicht, wie teuer die sind, was für Ausgaben es davon gibt. Also habe ich mit meinen Vorsitzenden damals überlegt, ja, welches soll es denn jetzt eigentlich sein? Was auch angemessen, was machen wir mit diesen Dingen dann eigentlich? Das legen wir auf der Betriebsräteversammlung aus, wo ihn die Hälfte kannte, die andere Hälfte nicht. Aber wir das natürlich auch zum Thema gemacht haben, ich glaube auch ganz zu Beginn, dass wir hier einen Trauerfall haben. Und das war irgendwie, ja, das macht man jetzt so tatsächlich, so hat das jetzt irgendwie Raum. Mhm. Also, und das muss ich auch sagen, und da bin ich auch sehr bei der Ausbildungen, die ich da eben technisch begleiten konnte, so diese typische Doing-Phase nach dem Todesfall, wo es einem auch meistens noch relativ gut geht, wenn man dieses Skript eben hat. Dann muss so auch Sachen organisieren, wie Trauerfeier, Beerdigung.
Die Person, die jetzt eben gerade erst kürzlich Suizid begangen hat, ich glaube schon, dass ihre Mutter, die sowas wie meine Ziehmama war, also ich kenne die Person seit dem Kindergarten, dann schon wusste, so was gehört zu einer Beerdigung und so weiter. Aber diese Überforderung damit, weil es auch so schwer ist zu akzeptieren, dass eine Entscheidung getroffen wurde. Das kenne ich auch von der Arbeit in der Klinik damals als PatientInnen. bei Bewusstsein gesagt haben, stellt die Maschine ab, war das immer problematisch. Ich habe damals den Ethikarbeitskreis geleitet in der Klinik. Und da hatten wir immer schwierige Fälle besprochen. Und wenn ÄrztInnen akut Anliegen hatten, war das immer sowas, dass PatientInnen sich selber geäußert hatten, dass sie ihr Leben beenden möchten, beziehungsweise dass sie einfach diese lebensverlängernden Maßnahmen nicht mehr haben möchten, wenn das auf Papier geschrieben war. Kein Thema. Aber sobald eine Person bei Bewusstsein, klarem Verstand das geäußert hatte, war das super kritisch. Das heißt, diese wirklich aktive Entscheidung, ein Leben zu beenden, das eigene Leben zu beenden, wie es ja bei Suizid genauso ist, das ist so schwer nachzuvollziehen. Das ist dieser Schmerz, der sich so falsch anfühlt einfach.
Ja. Das ist Schluss eins. Ja, ich bin gedanklich gerade noch bei, mal gucken, ob ich meine Gedanken hier jetzt kanalisieren kann. Wenn du sagst, es gibt diese Skripte, ja, was ich so im ersten Moment, als ich das gehört habe, sofort mit, okay, sind das Schriftstücke, wie sehen die aus, also was meinen wir mit Skript oder reden wir hier über so allgemeingültige Wahrheiten, die irgendwie scheinbar alle Menschen wissen, aber vielleicht dann doch manche Personen nicht. Dann hast du ein super Beispiel gerade geliefert, wo ich dachte, okay, ja, da ist eine Choreografie, da ist ein Regelwerk, da kann man sich entlang orientieren. Und meine Ursprungsgedanke, als du das Wort Skript benutzt hast, war so, oh, aber ist das gut? Also mag ich das gerade? Braucht, also ist das hilfreich? Weil neigen wir dann nicht dazu zu sagen, und da spreche ich von Lotte aus Selbsterfahrung, weil ich so ein Skriptmensch bin. Und ich mir in meinen eigenen Trauerprozessen gemerkt habe, und das war auch meine Rhetorik, boah, wo ist die Bedienungsanleitung gerade? Und wenn ich doch einfach wüsste, ich muss jetzt umzutrauern, weil wir auch über Trauerprozesse ja sprechen, muss ich durch Phase 1, 2, 3, 4, 5 und dann komme ich da drüben raus und es ist alles wieder gut.
Kübler-Ross meinst du? Die Trauerkurve.
So. Und dann, oft, ja, und um dann die Erfahrung zu machen, dass dem nicht so ist, immer noch nicht. Und ich nicht weiß, ob so ein Skript, also sicherlich dienlich in, weiß ich nicht, Abläufen oder in, aber für das, was du jetzt versuche ich den Bogen zu spannen zu dem, was du eben erzählt hast, ist das, ist diese Handlungsohnmacht oder Unfähigkeit, wenn es um Suizid geht oder um andere Themen rund um Trauer und Tod, da, weil wir uns zu sehr auf dieses Geskriptete verlassen und nicht wissen, was wir tun sollen, wenn es das nicht gibt. Ne, so.
Es sind halt so ganz konkret auf die Situation, die du gerade beschrieben hast, Lili. Es wissen irgendwie alle mit der Fehlgeburt. Keiner spricht es an. Da gibt es im Skript, im anderen Beispiel, also ich habe eine klare Regelung, sobald die Rundmail kam, es gibt da und da die akademische Trauerfeier, ist klar, es ist bekannt und meistens ist auch die Reaktion, ich nehme diese E-Mail und leite sie an die Angehörigen weiter mit meinen Kondolenzgrüßen. Oder je nachdem, wie gut ich die Person kenne, dann mache ich den Anruf, dann öffne ich den Raum für den Dialog darüber. Da ist sowas schon hilfreich. Überhaupt Trauerfeier als Institution ist hilfreich. Da ist der Raum, wo definitiv drüber gesprochen werden kann. Auch sollte. Einladung, Trauerfeier, Kondolenzkarten etc. Also das ist die Funktion eines solchen Skriptes, zu klären, die Initiative.
Wer macht was, wer wann. Kümmert sich
genau.
Um was.
Und das finde ich so spannend, weil wenn du als Person trauerst und du bist in deinem Büro am Schreibtisch und du weißt, das wissen hier alle auf dem Flur, was passiert ist. Und ich fände es ganz toll, wenn irgendjemand mal hier reinkommen würde und einfach darüber sprechen würde.
Oder einfach in den Arm nehmen würde.
Zum Beispiel. Dann, und das meinte ich eben mit diesen Skripten, weiß ich nicht, ob das nicht hinderlich ist, wenn Menschen sich denken, oh, das darf ich jetzt gar nicht. Weil wir haben hier ja festgehalten, was hier gemacht werden darf und wer. Hat auch was mit Macht zu tun. Wer spricht hier? Und dann hört sich das für mich so fast an, als würde ich als trauernde Person gar nicht bestimmen, wie mit mir umgeht, sondern irgendwo existiert jetzt ein Unternehmensdokument. Der mir sagt, wie man mit meinem Trauer umgeht.
Und das finde ich einen interessanten Gedanken, weil auch die Menschen, die das Skript ausführen, kann ja sein, dass die beteiligt sind und trauern um die Person, deren Skript gerade ausgeführt wird. Und ich mag das, Thomas, was du gerade gemeint hast. Ne? Das lenkt uns ja auch ab von Menschlichkeit eigentlich. Und ich glaube, da ist ein Unterschied zwischen Abläufen, ne? Sowas wie, wer darf einen Spind aufmachen, wer darf Dokumente überhaupt öffnen, wer hat einen Zugang zu PC oder. Das sind Abläufe, die geklärt werden müssen. Aber der zwischenmenschliche Umgang mit Trauer, der sehr schnell überfordernd sein kann, und da spielen ja wirklich viele Faktoren im Sinne von, oh, was ist zu viel? Ich nutze das jetzt mal fürs spielerische Element.
Na, willst du spielen?
Wir sammeln jetzt mal Dinge, die auf Hochzeiten super funktionieren, auf Beerdigungen aber nicht. Einmal reihum, jeweils eine Idee. Was geht auf Hochzeiten, was auf Beerdigungen nicht funktioniert? Hast du was?
Mhm.
Sag mal.
Tanzen.
Tanzen, so bis spät in die Nacht und so. Aha. Okay, Matthias, was hast du?
Ja, ich überlege noch. Ich glaube, bunte Kleider tragen ist schwierig auf einer Beerdigung.
Okay. Blumen fangen.
Ja, es gibt definitiv Hochzeitslieder, hätte ich die auf Beerdigung gesungen, wäre das passend gewesen.
Ja, stimmt. Matthias, hast du noch einen?
Ja, ich habe immer wieder so Ideen und dann so, ach nee, doch, das geht eigentlich schon.
Weil ich gerade so an meinem Ringgrimm spiele, Ringetausch mit der verstorbenen Person, ist das, glaube ich.
Gibt es denn auf Beerdigung sowas wie TrauzeugInnen?
Nee. Ha. TrauerrednerInnen.
Trauerrednerinnen.
Das war ich jetzt gerade, zum ersten Mal in meinem Leben.
Mhm.
Ja, das wäre komisch, so ein Zeugnis auszustellen. Ja, ist wirklich tot.
Total. Und zeitgleich war ich gerade so bei, was für ein Pendant könnte es geben, weil das könnte ja auch sehr schön sein.
Das stimmt. Ja.
Ne, so.
Ja.
Im Sinne von, die Person habe ich kannte die sehr, sehr gut, was ja in so einer Trauerrede ja auch oft eben, ich stehe jetzt für diese Person hier. Ne?
Ich musste auch erstmal lernen, was da rein gehört und wie man das so macht. Trauzeugin war ich schon häufiger.
Was haben wir noch?
Ja, so irgendwie so diese etwas umstrittenen Spiele, diese Hochzeiten.
Oh, das, Partyspiele.
Hm. Aber ich finde, die gehen schon auf Hochzeiten meistens gar nicht. Erst mehr. Plus eins.
Aha, aber bei Beerdigung wäre es noch mehr.
Ja.
Awkward. Okay, damit belassen wir es erstmal? Oder fallen euch noch spontan Dinge?
Gerade nicht mehr.
Ne? Dann denken wir jetzt mal andersrum. Was geht denn sowohl bei einer Beerdigung als auch bei einer Hochzeit? Fallen euch da Dinge ein? Was denn?
Emotionen.
Mhm.
Ja.
Gemeinsam essen.
Mhm. Essen, stimmt. Musik.
Mhm. Ein gemeinsames Thema mit allen.
Mhm.
Mhm. Ah, das mag ich sehr. Gemeinschaft.
Mhm.
Gemeinschaft.
Hochzeitsgemeinde, Trauergemeinde. Ja.
Ja.
In die Kirche gehen.
Oh, die Kirche, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Mensch,
ich auch nicht.
Ja. Ja, und auch vor allem für die, die eben nicht konfessionell gebunden sind, weil soweit ich das jetzt im Kopf habe, ist die kirchliche Trauerfeier ja ohne Eucharistie, deswegen ist sie ja auch ganz formell für alle offen sozusagen. Also es ist kein Gottesdienst im klassischen Sinne.
Ja, in Kapellen.
Keine Messe.
Anekdoten teilen.
Fotos zeigen.
Fotos zeigen, ja.
Wein.
Weinen, ja.
Mhm.
Emotionen.
Stimmt, ja.
Ein Ausdruck
See
von.
Ja. Mhm.
Geldgeschenke?
Ach ja. Oh, jetzt werden wir richtig kreativ. Ja, das geht einfacher. Aha. Umarmungen?
Mhm.
Ja?
Traue ich nicht.
Oh, komm mal. Ne?
War auf ein paar Hochzeiten, wo ich dachte, oh, no, I think this is such a good idea. Ja.
Ja, Kontext, ne? Mhm. Mhm. Auch da geht der Trauer, je nachdem, wer da gerade heiratet.
Mhm. Ja,
finde ich
ja,
das
ja. Wow.
Ja. Also wenn du selber in Love bist mit der Person, ist das durchaus Trauer. Oder wenn, glaube ich, da sind wir wieder bei der Zukunftsvision, ne? Wenn das Bild für die Person, in der Zukunft liegende Bild, abweicht von der eigenen vorherigen Vorstellung. Hast du erstmal? Was glaubt ihr, wofür ist so eine Art von spielerischem Element gut?
Für ein Meeting zwischen Hochzeitsplanern und Totengräber. Wie heißen diese Institute?
Bestattungsinstitute. Bestattungsinstitut.
Genau. Die machen ja auch diesen, da gibt es auch dieses Full-Service-Paket mit Social Media, Trauermodus einschalten und so weiter.
Also wofür es bei mir gerade gut war, war nochmal diesen Stigma und Beerdigung und Trauer und Tod. Bisschen, das war für mich gerade so ein bisschen verdaulicher, gerade zu überlegen, was haben etwas, was wir gesamtgesellschaftlich vielleicht als ganz positiv empfinden, die Ehe, versus was, was wir irgendwie alle vermeiden wollen, nämlich die Beerdigung. Und das rückte gerade so für mich, jetzt werde ich emotional, rückte gerade für mich so ein bisschen zusammen.
Mhm. Aber ich hatte auch gerade so einen Gedanken von, ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, wer kommt zu deiner Beerdigung?
Mhm.
So, was ja irgendwie so ein bisschen von wie beliebt bist du oder wie nachhaltig hast du Verbindungen eingegangen etc. Und dann mal die Gegenfrage zu stellen, wer kommt zu deiner Hochzeit und auch so diese Fremd- und Selbstbestimmung als Hochzeit kommen, hoffentlich die eingeladen sind, aber in der Regel reduziert man ja die Hochzeitsgäste eher, während man bei Trauergästen kann es ja nie genug sein. Also ich habe noch nie erlebt, dass jemand die Trauergäste, also wenn es offen ist, quasi reduzieren wollte. Also klar, kleiner Kreis und großer Kreis und ja, und irgendwann wird ja auch zur Trauerfeier gehen, zur absoluten Pflicht für bestimmte Familienangehörige.
Ah, das resoniert bei mir gerade, weil ich so Bilder vor. Ist komische Geschichte, aber why not? Hey, it's a topic. ich bin in August 97 nach Deutschland migriert. Und das war die Woche, als Prinzessin Diana verstorben war. Und ich werde diese Bilder nie vergessen. Ich habe so ein, weil du gerade meintest, so eine, wie viele Menschen kommen zu meiner Beerdigung. Und ich weiß noch, wie ich mir das angeguckt habe. Und irgendwie war das für mich der Beweis, diese Person hat ein gutes Leben geführt. Die hat irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, dass ich das so als, ne? Weil das kann auch ganz schnell so in Richtung Popularity Contest gehen. Und das soll es ja nicht. Aber trotzdem machte das was mit der Welt. Ja. Ne? So irgendwie, guck mal, sie hat Menschen berührt. So, und genau, da war ich gerade, als du erzählen warst. So, bei dem spielerischen Element.
Tatsächlich, ich mag den Gedanken, ich möchte den auch nochmal aufgreifen, weil tatsächlich die Hochzeit von uns habe ich ganz geplant geheim gehalten. Wir waren da mit jeweils einer Trauzeugin-Person und die Feier anschließend, die haben wir gar nicht als Hochzeitsfeier geframed, sondern wir wollten, dass die Leute erstens freiwillig da sind, in bequemer Kleidung und einfach nichts groß sich rausputzen oder, sondern einfach sie selber sind. Und deswegen haben wir das gar nicht so groß geframed, sondern haben auch in der Wohnung meiner besten Freundin gefeiert. Mit so einem Sofa-Konzert und so weiter. Und dann wusste ich, es sind wirklich die Leute da, die jetzt gerne einfach da sind. Ohne dass sie jetzt sich gezwungen fühlen, auch eine Hochzeit zu sein. Und andersrum, bei meiner eigenen Beerdigung fände ich das schon nicht so schön, wenn dann nur drei Leute um mich herum wären. Da hast du vollkommen recht, das macht schon was.
Ja.
Okay, spielerisches Element. Ja, dieses Leichtigkeit reinzubringen. Ich finde, Trauer ist immer diese Anspannung, wo die Menschen das Gefühl haben, sie dürfen nicht wieder entspannen. Zumindest erlebe ich das häufig. Und jetzt gerade, die Beerdigung ist jetzt wirklich erst 2 Tage her. Und auf diese Trauerfeier anschließend, als wir zusammen essen waren, hat die Mama von meiner Kindergartenfreundin, als wir in Anekdoten ausgetauscht haben und ich einfach sehr laut lachen musste, weil die verstorbene Person einfach ein super lustiger Mensch war, obwohl Depressionen, auch da kann man trotzdem lustig sein und Humor haben. Und dann wurden solche Geschichten geteilt und ich musste so laut loslachen und wer mich kennt, weiß, wenn ich lache, dann lache ich richtig laut und dann lachen Menschen mit.
Das wissen auch die Menschen, die taschenweise halten und zuschauen. Ja.
Und sie guckte mich an, war so am anderen Ende des Tisches und meinte, oh, endlich lacht hier jemand richtig, Geli, ich habe es richtig vermisst. Und ab da war es wie so eine Erlaubnis für alle, dass es dann auch sein dürfte, gemeinsam zu lachen. Und ich mache ja ganz gerne Dinge besprechbar. Deswegen war mir diese Folge so wichtig, über Trauer mal zu sprechen. Weil ich immer wieder das Gefühl habe, Menschen machen einen Bogen drumherum, obwohl es alle erleben. Und das möchte ich irgendwie, dass dieses Thema, was du vorhin angesprochen hattest, Timothy, da rausnehmen.
Ja, und ich meine, wir sind ja so ein bisschen dran vorbei. Also was, vielleicht müssen wir das ja gar nicht hier in dieser Folge nochmal eruieren. Warum ist das so und wovor haben wir eigentlich alle Angst gerade? Und es könnte die Angst sein, verletze ich dich, wenn ich was ganz Persönliches irgendwie jetzt anspreche, was du. Und ich denke mir dann immer, aber das sage ich dir dann doch. Also weißt du, so wenn du jetzt irgendwas anschaust, dann sage ich dir, und das ist doch auch okay, wenn jemand dann sagt, als mein Stiefvater gestorben ist, passierte mir das ganz, ganz oft. Und da war ich gerade an der Schwelle von Angestellten, um das jetzt nochmal aufzugreifen, von Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit und dachte mir, ja, mit manchen Menschen wollte ich reden und mit anderen nicht. Und da war es mit einem Satz, dann hey, ich mag nicht drüber reden gerade. War es okay. Und ja, es wäre schön, wenn dieser Stigma Handlungsunfähigkeit, wenn das anders ging.
Jetzt bringe ich nochmal eine andere Facette rein, weil wir jetzt nur über Tod gesprochen haben. Es gibt ja auch ganz andere Trauer. Also wir trauern ja um ganz viele Dinge. Habt ihr schon mal über irgendwas getrauert, wo ihr gar nicht so richtig pinpointen konntet, also richtig drauf zeigen konntet, über was ihr gerade trauert? Ja?
Ja gut, das hat mir im Vorgespräch ja auch das, also die Verando ist ja so, da war ich jetzt fast 10 Jahre. Und hier im Norden, also ich bin ja in Hamburg als Kurier angestellt, werden alle Festangestellten entlassen. Also das heißt dann, Lieferando schließt in Norddeutschland, aber die Plattform bleibt, es werden halt Subunternehmen beschäftigt. Aber erstmal Lieferando, das Angestelltenkonstrukt, die Firma, die wird aufgelöst, die geht, wird geschlossen. Und ich bin damit auch raus. Also aus einer 10-jährigen Karriere auch eben als Betriebsratsgründer, Betriebsrat 4 Wahlen habe ich in Hamburg durchgeführt, eben auch mit Umgriff, Hannover etc. Habe sehr viele Betriebsratswahlen in anderen Städten angestoßen, Schwerbehindertenvertretungen eben über ganz Deutschland ausgerollt. Also es waren ja dann auch Gründungen von anderen lokalen Schwerbehindertenvertretungen. Also wer das nicht kennt, bei Schwerbehindertenvertretungen ist es so, hast du in ein Unternehmen eine gewählt, dann ist die sofort für alles zuständig. Also ich war für ganz Deutschland sozusagen zuständig. Also auf einmal aus dem Nichts heraus eine ganz große Verantwortung für viele Angestellte auch und auf einmal auch ganz viele Schnittstellen, die ich im Unternehmen hatte. Und und das alles ist jetzt für mich erstmal vorbei. An der Stelle muss ich allerdings auch sagen, das ist dann auch manchmal wie bei bei Menschen finde ich diese Vergleiche sehr, sehr schwierig. Aber ich habe auch keine Haustiere, deswegen weiß ich auch nicht, ob ich den Vergleich nehme. Aber es gibt auch manchmal Dinge, die sind so alt und man merkt auch, da kommt nichts mehr. Also für mich war mir auch klar, jetzt steht sowieso die nächste Betriebsratswahl an, kandidiere ich da überhaupt noch? Und ich sag's mal so, für mich ganz persönlich ist es jetzt kein schlimmes Ende, weil es war sowieso, als ich Betriebsrat in Hamburg gleichzeitig mit der Schwerbehindertenvertretung und der Gesamtschwerbehindertenvertretung war, hatte ich damit so viel zu tun, neben meinem Hauptjob, da ich gar nicht mehr Kurier sein konnte. Das ist für viele Betriebsräte immer so der Punkt, wann höre ich auf zu fahren. Und irgendwann, ich wollte immer weiterfahren, Schichten, auch jede Woche auf der Straße sein und irgendwann war es so, nee, das macht keinen Sinn und es bringt auch keinen Benefit. Keinen, der in Saarland Unterstützung braucht beim Integrationsamt als Schwerbehinderter Kollege, bringt es irgendwas, dass ich gerade das aktuelle Restaurant kenne, wo man immer lange warten muss in Hamburg. Also deswegen war auch für mich dieser Kipppunkt, diese Tätigkeit wird jetzt auch eine reine Homeoffice-Tätigkeit, also Homeoffice-Ehrenamt. Und und damit war es auch für mich, hat es diesen ausgleichenden Faktor auch verloren. Es wurde immer ähnlicher auch zu meiner Haupttätigkeit, von der er es eigentlich ausgleichen wollte. Und da habe ich auch schon gemerkt, ja nee, das spiele ich jetzt hier auch nicht mehr lange. Und so gesehen war es auch eine gute Gelegenheit für mich, das so zu beenden. Also
das ist nochmal ein interessanter Gedanke auch. Da steckt ja auch ein Lebenszyklus sozusagen drin, ne? Genau. Der für dich dann schon gedanklich beendet war und du den Prozess schon mitgegangen bist. Wäre es anders gewesen, wenn du gerade mittendrin Karrierewege drin gesehen hättest und so richtig Bock gehabt hättest, noch weiter Dinge anzutreiben?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, was wäre, wenn? Wir hatten auch vor kurzem jetzt das Urteil vom Bundesarbeitsgericht, weil es gibt auch so die Streitfrage, so wie wir das gemacht haben, ein Betriebsrat für die ganze Region. Ist das eigentlich richtig so? Das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, ja, das ist so richtig. Dann wäre die nächste Betriebsratswahl nochmal angestanden, dass wir wieder den ganzen norddeutschen Raum gewählt hätten. Man muss dazu noch eine Sache sagen, also vor 3 Jahren ist das Nutzkonstrukt wegen auch interner Streitereien auseinandergefallen und es hat jede Stadt selber gewählt und der Betriebsrat Hamburg war einfach völlig entpolitisiert und hatte auch gar kein großes Gewicht mehr, weil die wirklich wichtigen Entscheidungen passieren im Gesamtbetriebsrat. Also da kommen die Delegierten der Betriebsräte zusammen und verhandeln mit der zentralen Firmenleitung. Und von einem Big Player ist Hamburg da auch zu einem sehr kleinen Player geworden. Und da muss ich auch sagen, nee, das war nicht mein, also ich bin eher so Veränderungsmanager und nicht jemand, der eine kleine Einheit dann verwaltet für irgendwelche Everyday-Themen und das auch noch in einer völlig entpolitisierten Atmosphäre. Und deswegen wäre es jetzt nochmal interessant gewesen, wenn wir jetzt noch Lieferando hätten, dann in diesem großen Konstrukt hätten neu wählen können. Was wäre dann jetzt eigentlich passiert? Ich habe ja auch schon gefühlt alles in diesem Unternehmen erlebt und jetzt auch noch die Schließung. Also eine Schließung ist auch sehr... Ich sag mal so, das kann man sich in den Lebenslauf schreiben. So, ich habe eine Betriebsschließung mitgemacht, weil das ist eine sehr spezielle Situation. Ich glaube, da kann man einen auch kaum drauf ausbilden.
Oh, mag ich den Aspekt. Ist hochrelevant. Auch dieses, was wäre unter anderen Umständen.
Ja, und das erzeugt auch Trauer tatsächlich. Und natürlich auch Trauer von, also das Ganze ist uns bekannt gegeben worden im September. Die einzige Gesamtbetriebsratssitzung, in der ich in persona da war, weil ich wusste, da kommt jetzt irgendwas Schlimmes. Also,
oder hast du es schon geahnt?
Also es war irgendwie klar, das geht jetzt hier irgendwie so nicht weiter. Lieferando wurde ja auch mal wieder verkauft an eine andere Investorgruppe und man wusste nicht so ganz, wo geht die Reise hin. Und aber auf der anderen Seite, deswegen Trauerphasen habe ich auch, was das angeht, so es gibt auch diese Verleugnungsphase, ich hatte auch so eine sehr stabile Verleugnung mit, ach ganz ehrlich, die Branche ist so dynamisch, wenn wir ein halbes Jahr noch einen Job haben, das war ja eh nicht ganz sicher. Also ich bin auch so 10 Jahre rumgelaufen mit, also ganz ehrlich, wir sind in der Branche, die kann sogar in Gänze in ein paar Monaten verschwinden vom Markt. Also so viel Dynamik ist drin. Deswegen war es auch so ein bisschen, das habe ich jetzt 10 Jahre gemacht, aber so what, ich habe es die ganze Zeit gemacht, ohne es wirklich anzusehen. Das ist jetzt meine stabile Nebenbeschäftigung. Aber dann trotzdem kommt die Trauer, ja, aber die ist dann weg. Also das gibt es dann alles nicht mehr. Ich sehe es ja in unserer WhatsApp-Gruppe, wie immer weniger Nachrichten kommen und jetzt kommen nur noch die frustrierenden Nachrichten. Jetzt kommt meine Abfindung, wurde nicht in voller Höhe gezahlt. Jetzt kommt, ich kriege keine Bescheinigung. Also es kommen nur noch die Bad News. Es kommt nicht mehr, ach, viel Trinkgeld. Also ganz viele Trinkgeldnachrichten war immer so, wer 10 Euro gerade sofort in die Gruppe und sich gegenseitig hochgepusht. Und das werde ich vermissen, glaube ich. Also vermissen ist ja auch so ein Thema, was mit Trauer ist und wie viel hätte man noch machen können.
Oh ja, das ist ein wichtiger Aspekt.
Ja, voll.
Danke. Timothy, du hast vorhin auch direkt gesagt, ja, ich habe solche Situationen, Momente auch.
Ja, ich glaube, ein ganz prägender Moment des Trauerns für mich war, 97 war die Migration nach Deutschland und mein erster Rückkehr nach Kanada war ja dann 2008, also fast 10 Jahre später. Und ich bin mit meiner besten Freundin den alten Schulweg gegangen und so Erinnerungsorte besucht und geplant war, dass wir eben am Ende des Tages dorthin gehen, wo ich damals mit meinem Vater und meinem Bruder gelebt habe und uns das Haus angucken. Und klingt total dramatisch, war es auch. Und da ist so ein Hügel, über die wir quasi immer gelaufen sind und wir liefen da so hoch und ich war super nervös und wir haben irgendwie geredet und dann kommen wir irgendwie oben an und dann war mir klar, wenn wir oben ankommen, gucke ich direkt runter auf dieses Haus. Und da war ein Parkplatz. Und das ist nicht unüblich für Militärfamilien, dass ganze Stützpunkte ja dann quasi abgeschaffen werden, for lack of a better word. Und so war es halt in dem. Und das setzte in mir in Trauer, ich glaube, fast zum ersten Mal ganz bewusst in meinem Leben so einen Trauerprozess in Gang, der nicht menschenzentriert war. Also wo es mir darum ging, diese Räume, der Geruch, dieser geografische Verortung von Erfahrungen, ist mir total genommen worden. Also es wurde mir nicht innerhalb einer Sekunde, aber in dieser Sekunde wurde mir das dann klar. Und dann war die Frage, und ich glaube, ich war völlig paralysiert in dem Moment und ich glaube, die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, war, aber gab es uns dann überhaupt?
Oh.
Oh, okay. Wenn das hier, ne, es ist nicht mehr hier so. Also wie soll ich kann ja niemand mehr erklären anhand dieser Ort oder dieses Hauses. Ihre Antwort war super, das meinst, musst du auch nicht. Vielleicht ist es einfach jetzt auch vorbei. So fand ich auch schön. Aber ja, das, also diese Trauer von Erlebnissen, Erfahrungen, anfassbare Erinnerungen, weil du gerade Vermissen gesagt hast, und Vermissen ist ein Motiv, da kann ich auch wirklich viel mit anfangen. Aber das habe ich gerade so spontan gehabt. Im Sinne, ich weiß nicht genau, was ich da betrauert habe. Vielleicht eine alte Version von mir oder eine alte, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall, also ich würde das als Trauer kategorisieren, ja.
Also ich resoniere da gerade auch sehr stark darauf, ich habe ja aus deutscher Anfangsbiografie, wie das heute so schön heißt, und es gibt in Ostdeutschland ja Regionen, die verschwinden. Also es gibt ja wirklich Siedlungsrückbau, weil ab einer bestimmten, also ich bin ja vom akademischen Ausbildung Soziologe.
Wir auch.
Achso, ihr auch?
Ja, wir gemeinsam, ist doch schön. Ah,
gut. Na gut, dann wissen wir ja alle hier in dieser Runde, aber auch für die Zuhörenden, also irgendwann bricht halt es zusammen, also irgendwann ist die Infrastruktur nur noch Ballast. Da kommt man sogar in Situationen, wo man Siedlungen rückbaut, tatsächlich, weil die Menschen weg sind, wobei das, was du gerade beschreibst, ist schon lange vorher. Also die ganzen Lost Places oder auch in Ostdeutschland diese Besonderheiten, ich glaube, jeder aus Ostdeutschland erkennt das sofort. Schöne Fassade, aber du weißt, da ist nichts mehr dahinter. Dieses Gebäude hat keine soziale Funktion mehr. Also ja, das ist so ein, ja, auch irgendwie Trauern, so hat diese Lebensbiografie überhaupt stattgefunden, weil es gibt so diesen, es gibt nicht nur dieses Haus, es gibt diesen ganzen Ort eigentlich gar nicht mehr. Ja. Also Apolda, wo ich herkomme, kennt man, wenn man entweder ganz links oder ganz rechts ist, aber da war mal sehr viel Textilindustrie. Das ist alles weg, also gibt es das eigentlich noch? Also Glockenstadt ist es noch, weil es gibt eine Glockengießerei, weil es so speziell ist, das wird nicht so schnell outgesourced, aber trotzdem drumherum ist da auch ein großes Nichts aus Altbauwohnungen und sehr vielen einzelnen spannenden Charakteren. Aber irgendwie ist es nicht mehr so, ja, dafür wurde die Stadt mal gebaut. Also, und das sind auch so diese soziale Funktion einer Stadt irgendwie.
Ich habe die Verbindung zu Ostdeutschland. Nee, das macht total Sinn. Das hat mir auch echt was gegeben gerade. Also, ja.
Für mich war das auch im Soziologiestudium, also Bildungs- und Erziehungswissenschaft und Soziologiestudium. Und dort war eines der Seminare, die mich besonders gekriegt haben, war zu vergessen und erinnern. Ne? Ganz viele historische Einordnungen. Und das passt so schön zu euren Beispielen. Eben auch sowas wie Stolperstein, aber auch eine Dokumentation. Und aus welcher Perspektive heraus erinnern wir Dinge oder können sie nicht erinnern, weil es nie festgehalten wurde, weil es plötzlich weg ist. Einfach so. Und das macht ganz, ganz vieles mit unserer sozialen Prägung auch, mit gesellschaftlichem Wandel oder eben auch politischen Verhältnissen.
Als ich später im Migrationsmuseum Personaler wurde, war das ja eine Riesenchance, meine eigene Biografie. Und da ist mir die Aleida Aßmann begegnet, die zu Transcultural Memory mit Jan Aßmann viel publiziert hat. Und das waren so die erste empirische wissenschaftliche Texte, die ich gelesen habe, wo ich dachte so, ah, dieses Thema sich erinnern, sich nicht erinnern und Leid und Trauer, das kann ja auch die Frage haben wir ja auch oft in unserem Kontext, wer wird betrauert und wer nicht. Und ja, ich habe vorhin ja über Diana gesprochen. Das ist schon, also es gibt andere Menschen, die anders ausgesehen haben und woanders gelebt haben als Diana, die ganz Großes im Leben geleistet haben, die so nicht bedacht wurden. Und das spielt da alles für mich so eine gemeinsame Rolle.
Prinzessin Diana, meinst du?
Hallo, ja. Das habe ich jetzt gerade.
Diana,
also so Diana. Also, ja, klar.
Jeden Abend, wenn wir telefoniert haben. Ja. Jetzt sind wir ja doch wieder zurückgekommen zu Trauer um Menschen.
Ja.
Ich rück dann nochmal weg von. Ja. weil es ja ganz, ganz viele andere Traueraspekte gibt. Ne? Also beispielsweise, mir wurde mal gekündigt. Und das war für mich ein Schock- und Trauermoment natürlich. Das war auch wieder die Zukunftsversion, die eine andere plötzlich war, die nicht selbst gewählt war. Und genauso kann ich aber auch trauern. Ich hatte, letztes Jahr hatte ich so eine Situation, da habe ich mit einer ganz tollen Gruppe an Menschen, The Week, falls ihr das kennt von Lalou und
Nick, also Lalou, der Produktionssender, also eine Serie, oder?
Frederik Lalou.
Nee,
und wie heißt sie? Ja. Das ist mir jetzt unangenehm. Sie heißt. Ja, weiß ich gerade nicht mehr. Also bei The Week kannst du innerhalb einer Woche mit einer Gruppe in einer bestimmten Größe anhand der Theory U, komme ich gleich dazu, verschiedene Videos angucken. Das heißt, im Abstand von 1-2 Tagen guckst du gemeinschaftlich, kannst du auch digital machen, ein Video an, das bereitgestellt wird. Theory U deswegen, wenn es anfängt, wie so ein U, ne, dass du erstmal so richtig krass geschockt wirst, das ist der erste Moment, um dann so eine Art Verzweiflung auszulösen und dann aber wieder Hoffnung und Lösungsvorschläge draus zu machen. Das heißt, eine Betroffenheit im Sinne von, okay, jetzt sind wir alle so geschockt, dass wir den Antrieb haben, etwas machen zu wollen. Und hier geht es um Umweltfaktoren, um wie zerstören wir eigentlich gerade den Planeten und können wir überhaupt überleben. Und ich habe zeitgleich in dem Moment, als ich das mit der Gruppe Menschen, wir haben übrigens auch sehr getrauert miteinander über Umweltfaktoren, über wie furchtbar ist eigentlich die Welt, wie furchtbar sind Menschen, was passiert hier?
Also Weltschmerz quasi.
Ja, ganz viel Weltschmerz. Und zeitgleich, und das war nicht so klug von mir, habe ich die Dokumentation von Joko Winterscheid angeschaut, The World's Most Dangerous Show. Sehr zu empfehlen. Alleine schon der Gag von absolute Amazon-Kritik auf Amazon laufend. Fand ich sehr nice. Gleich habe ich mit Studierenden in einem Seminar bei mir über The Dark Side of Science gesprochen. Also sehr viele Experimente, Studien aus historischen Bewegungen heraus, wie Menschen unter verschiedenen Diversitätsaspekten einfach missbraucht wurden, sage ich jetzt einfach mal sehr salopp. Und das alles drei parallel, weil ich musste ja einen richtigen Deep Dive immer reinmachen. Ne? Die Studierenden haben sich dann immer eins davon genommen und haben das ein bisschen ausgearbeitet und verdaulich gemacht. Aber ich musste es ja immer verstehen und begründen und einordnen können. Also ich musste mich intensiver damit auseinandersetzen. Und das war alles innerhalb eines kurzen Zeitraums. Und dann gab es einen Moment, da hat mein Mann draußen die Hecke geschnitten und hat ein Loch in die Hecke geschnitten. Und dann war es bei mir vorbei. Da habe ich gemerkt, okay, das ist meine Resilienzgrenze. Das, was ich aushalten kann, war das Loch in der Hecke, war dann ganz schlimm. Weil mein erster Gedanke war, oh nein, die ganzen Tiere, die haben jetzt kein Zuhause mehr und es sieht scheiße aus. Und das war ganz, ganz furchtbar für mich. Mhm. Ich wäre an dem Tag auf 2 Partys eingeladen gewesen. Mhm. Hätte ich eh nicht gewusst, wie ich das mache. Aber ich musste alles absagen, weil ich konnte nicht mehr. Mhm. In dem Moment war so viel Trauer, so viel Überforderung von allem. Und das ist ganz viel Weltschmerz gewesen, aber auch tatsächlich ein, ich fühle mich so handlungsunfähig, wie unfair, wie schlimm ist gerade alles. Und da musste ich mich erstmal wieder fangen und da rauskommen mit Handlungsoptionen, mit Perspektiven. Mhm. Und solche Situationen, das bedeutet Trauer. Das haben wir immer wieder. Und das kann in Wellen kommen. Das kann immer wieder mal kleine Situationen geben. Auch ernsthaft, wenn ich mit Menschen, die mir wichtig sind, über meine Großmutter spreche, die ein so wichtiger Mensch von meinem Leben war. Mhm. Ah, ich kann nicht über sie sprechen, ohne dass mir die Tränen kommen. Und das schon seit echt vielen, vielen Jahren. Und das geht einfach nicht. Und so ähnlich habe ich das eben auch, dass ich sowohl mittrauere mit anderen. Mhm. Und das war jetzt eben gerade ganz aktuell so eine schöne Erfahrung, dass Menschen das einfach aushalten können. Ja, einfach ein, okay, es ist gerade traurig und das ist in Ordnung so. Und ich muss nichts dran verändern. Und ich muss dich nicht ablenken und ich kann den Raum halten und bin einfach da. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, einfach mal eine Umarmung.
Und tja, und was mir gerade kommt, während du erzählst, Gedi, ist halt auch, wenn du sprachst ja gerade von Handlungs- und wir sprachen alle heute irgendwie auch von Handlungsunfähigkeit. Mhm. Und wenn wir in diese Connection gehen, wenn wir uns doch umarmen oder drüber sprechen über die Dinge, dann geben wir uns Handlungsoptionen. Und wenn wir schweigen und alles stigmatisiert wird und niemand mehr weiß, darf ich an, ne, dann haben wir auch keine Optionen. Da ist die einzige Option, die uns übrig bleibt, eben schweigen. So und alleine klarkommen. Und deswegen bin ich jetzt eher so auf der Seite von, ja, okay, vielleicht sagt ihr dann das Falsche. Also ich werde nie vergessen in der Krankenpflegeausbildung, wie die uns Wort für Wort erklärt haben, wie wir Beileid gegenüber Angehörigen aussprechen sollten, mit welchen Adjektiven und Verben. Und ich saß da und dachte mir, das kriege ich schon hin, danke. Mhm. So, ne? Also was ich brauche, ist den Mut, das zu tun, nicht den Skript. So, also, ne? Ja, so.
Und hat dir irgendjemand irgendwann mal erklärt, wie mit einem Beziehungsende umgegangen werden kann, mit der Trauer um...
Ja.
Um eine Person, die noch lebt, aber nicht mehr in deinem Leben ist. Mhm. Oder um Job.
Da habe ich auch gerade ein Beispiel dazu, um der, glaube ich, war das, ich glaube, vor 3 Jahren oder so oder vor 2 Jahren. Da war ich auf dem Highfield-Festival in Leipzig, glaube ich, kann ich nur sehr empfehlen. So, und ich wollte da eigentlich mit der, also Liebespartnerin von mir hinfahren, die ich damals hatte, als ich die Tickets gekauft habe, aber sie hat sich getrennt, genau, sie hat Schluss gemacht. Mhm. Und das Event war quasi noch offen. Ich hatte sowieso vor, einmal ganz allein auf Festival zu fahren, einfach um mich ganz frei zu machen von diesen, ich bin abhängig von anderen, ob ich teilhaben darf. Und das habe ich dann gemacht. Und dann ist auch das passiert, weil ich konnte nie so richtig trauen um diese Beziehung, weil wir haben uns in der Corona-Zeit kennengelernt. Sie war 90% nur virtuell vor allem. Sie hatte auch überhaupt gar kein klassisches Skript, weil alles verballert wurde durch die Kontakte. Wir waren auch noch, was ja weit getrennt, Fernbeziehungen. Man konnte auch nicht richtig reisen, Kontaktverbote, fremder Haushalt, etc. Und das war so, deswegen war es extrem schwer, über diese Trennung zu trauern. Mhm. Und da konnte ich erst den Raum finden, wo ich da 3 Stunden da saß, teilweise geheult habe, aber teilweise auch wirklich so, dass endlich mal in Bewegung kam, so ein bisschen. Und ich möchte nicht sagen, dass ich in diesen 3 Stunden unproduktiv war, sondern ich habe wirklich den Transformationsprozess und den Wachstumsprozess auch im Inneren. Also ich finde, es ist auch ein Transformations- und Wachstumsprozess, eben genau dieses Verabschieden von den Zukunftsoptionen, die es halt jetzt nicht mehr gibt. Mhm. Von den Erwartungen, die halt jetzt definitiv enttäuscht sind, weil das geht nicht mehr zusammen und das kommt nicht mehr so. Und wir werden nicht auf dieses Festival zusammenfahren, weil ich bin hier, sie ist nicht hier. So.
Ja.
Also deswegen würde ich auch das nicht als so untätig sehen und man verarbeitet in diesem Moment halt auch irgendwas. Also war zumindest jetzt konkret in dieser Situation meine Reaktion. Und ich war dankbar darüber, dass ich das endlich, dass das endlich bewegt war, weil es einfach vorher keinen Raum dafür gab. Keinen angemessenen.
Das finde ich ein tolles Beispiel. Puh. Und auch die Frage quasi davor, weil ich irgendwie, als mein Stiefvater gestorben ist, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass genau das bei mir eintritt, ne? Und hatte so diese Idee von, ja, irgendwann mal sitze ich doch irgendwo und heule. Oder irgendwann mal wird mir der Verlust spürbar. Oder irgendwie, ne? Und ich betrauere ihn, indem ich heule oder weine oder mal einfach einen unkontrollierten Zusammenbruch habe. Ja, und das weil ich irgendwie, und das finde ich so schön, die Frage, ne, mir hat nie irgendjemand, also alles, was ich weiß über Trauerverarbeitung, habe ich in Disney-Filmen geguckt. Als ganz kleiner Junge in Bambi, Dumbo, alle Filme, die also auch die aus Diversitätskriterien sehr, sehr schwierig sind. Aber das war so mein Blueprint für, wie gehe ich mit Trauer um. Da gab es nie irgendeine, und das wäre so verdammt wichtig gewesen, mal ein Gespräch darüber zu führen.
Mhm. Ja. Und auch, dass es okay ist, auch Dinge, die verloren sind. Ne? Also, wenn ich tatsächlich einen Gegenstand verliere, auch den darf ich betrauern, wenn er mir wichtig war. Und das ist einfach irgendwie nicht okay. Dann wird es manchmal eher belächelt im Sinne von, ach, kommst du jetzt schon drüber hinweg? Oder bei einer Beziehung, ach, die nächste Person wird schon da sein.
Ja,
schon
das Bittere war ja auch so diese Erkenntnis, dass genau dieser Schritt der Trennung richtig war. Also die Beziehung war absolut nicht gefittet mit unseren Bedürfnissen. Und das war auch, es gab natürlich viele Gespräche mit Freunden und Umfeld darüber, die erstens dann noch total gut waren, weil mit der Trennung haben alle die Beziehung anerkannt. Vorher war das immer so ein latentes, ach, ist das wirklich eine Beziehung? Mhm. Aber in dem Moment, wo sie getrennt war, war es dann klar. Aber gleichzeitig war auch das Gespräch immer, na gut, jetzt mal unterm Strich, ist doch besser so. Und da so, ja, stimmt. Und das ist ganz schön schwierig. Ich glaube auch bei wirklich ganz schwer Kranken, wo man wirklich sagen muss, gut, die haben vom Leben außer Schmerzen auch nichts mehr zu erwarten. Da freut man sich vielleicht auch über den Tod tatsächlich. Das ist eine Erlösung. Das ist ein Satz, den ich in die Trauerrede von meinem Vater über meinen Großvater mit reingebracht habe. Es war eine Erlösung, sowohl für ihn, aber auch für das Umfeld, muss man ganz klar sagen. Und da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, ach, na jetzt brauche ich doch gar nicht trauern, weil eigentlich ist doch gut, dass jetzt so passiert ist. Und das ist so ein, ach, da bleibt die Trauer auch irgendwie stecken, so ein bisschen.
Und auch da ist die Frage, ne, wer darf trauern, hattest du vorher reingebracht, Nancy? Das erste Mal, dass ich meinen Vater richtig gesehen habe, wie er weint, war, als seine Mutter gestorben war. Und das war aber auch das letzte Mal. Mhm. Und da auch dieses Männlichkeitsbild dahinter, Boys Don't Cry, auch eine Frage, die wir aufnehmen werden.
Ja, definitiv.
Aber auch im Sinne von, wenn wir jetzt intersektional betrachten, ne, ich kann natürlich auch, ich möchte jetzt nicht für Personen sprechen, wo ich die Identität oder die Lebensrealität nicht teile, aber ich stelle mir das so vor, dass ich auch selbst, wenn eine Transition beispielsweise geplant ist, gewollt ist, etwas ist, was sich richtig anfühlt, kann ich ja trotzdem, so stelle ich es mir vor, der vorherigen Sozialisation nachtrauern. Und das nicht akzeptieren zu können als Umfeld und dieses entscheide dich doch, ne? Was ist denn richtig jetzt? Ich entweder oder. Oder auch, dass manche in ihren Trauerprozessen reduziert werden auf ein Merkmal, beispielsweise Hautfarbe.
Ich finde das so wichtig, was du erzählst gerade. Also zu der Erfahrung kann ich natürlich auch nicht sprechen. Worüber ich sprechen kann, und das hab ich ja hier im Podcast auch ein paar Mal schon gesagt, meine beste Freundin hat Kinder, die trans sind. Und für sie war das ein Trauerprozess.
Mhm.
Und das war für sie auch nicht besprechbar ganz lange. Sie hat sich richtig geschämt, mir zu sagen, ich vermisse meine Tochter und erkenne gleichzeitig an, dass meine Tochter mein Sohn ist. Und das ist für mich okay. Aber wo gehe ich damit jetzt hin? Und das war für mich total einfach ein ganz, ganz prägsamer Moment, weil ich gedacht habe, ja, natürlich vermisst du sie.
Ja, ich fürchte, dieses Problem hat auch Elon Musk und ich fürchte, das erklärt die Transphobie der ganzen Magerbewegung gerade. Also das ist ja, also ist ja absurd, aber Elon Musk und diesen krassen Einfluss, den er hat, auf dieses Issue zu reduzieren, was du gerade sagst, ja, das wäre möglicherweise eine Lösung. Also nicht, dass das ganze Umfeld nicht eh transfeindlich ist, wo er eingecheckt ist, aber dass er so dermaßen, ich finde, das hat einen ganz starken Impact, seine Rolle da, und dass auch einmal die USA deswegen so transfeindlich werden, das hat mit diesem Thema zu tun, denke ich mal, ganz stark.
Also es ist halt Identität, ne? Und wenn du davor im Fall deiner besten Freundin Mutter einer Tochter warst und das plötzlich deine Identität halt weg ist, natürlich macht das auch was mit dem Umfeld.
Ja, und sie macht das so super, das will ich ja einfach auch nochmal sagen, die macht so einen verdammt guten Job als Mutter, dass ich in dem Moment dachte, das sollst du auch aussprechen können. Ja, natürlich, klar.
Aber ich finde auch die Frage berechtigt, die sie stellt, so, zu wem gehe ich da hin? Weil zu deinem Sohn garantiert nicht.
Und das, mochte auch, dass sie wusste, dass es da nicht hingehört.
Ja.
So. Und einfach dann gesagt hat, hey, du hast doch Gender und Diversity, stelle ich dir ein. Aber we can talk. Ne? Und das, weil ihr beide jetzt, ob das die Trennung ist, die du gerade thematisiert hast oder eben Themen, die du jetzt in der Folge erzählt hast, diese Frage, und das haben wir ganz oft im Podcast und gerne nochmal, wer legt das fest und wer beurteilt darüber, wie wir trauern und was wir trauern, betrauen dürfen und ob das eine legitime, valide, ah ja, look, Geli zeigt gerade auf ihr T-Shirt.
Ich und warum wir ganz häufig genau das hier glauben, lies mal gerne davon.
Auf dein T-Shirt steht, it's fine, I'm fine, everything is fine.
Na, dieses Funktionieren müssen, dass wir ja immer wieder das Gefühl haben, es ist nicht okay zu trauern. Ich denke, wir teilen das. Mhm. Und na, dieses Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid, that's bullshit, by the way.
Wir sind okay.
Aber mitzufühlen und zu wissen, ich bin damit nicht alleine, ist irgendwie tröstend.
Mhm. Anderes Thema, ja, Eltern, die trauern, dass ihre Kinder keine eigenen Kinder bekommen und sie nicht Großeltern werden. Mhm. Und
auch stimmt, das auch ist eine Zukunftsversion, ne?
Genau, und dass die Zukunftsversion der Kinder auch irgendwie den Eltern gehört. Und da meine ich, es ist schon auch ein Thema, wem gehört die Trauer und welche ausgesprochene Trauer wird dann auch irgendwann zur Belästigung in der Lebensführung der anderen Person. Mhm. So, dieses ist ja auch so ein Machtinstrument. Oh, ich bin jetzt aber sehr traurig, wenn das jetzt so und so passiert oder dass das wegfällt.
Oh, voll. Da fällt mir gerade noch was anderes ein, gerade auch in der Arbeit, die ich ganz früher eben in der Klinik hatte, wie oft ich auch im privaten Umfeld gesagt habe, eigentlich freue ich mich für die Person, dass jetzt in die nächste Reha-Stufe geht, wenn es um Patientinnen ging. Aber es macht mich schon auch traurig, weil ich gerne mit der Person gearbeitet habe. Die Durchlaufzeit bei Patientinnen war halt echt relativ gering. Und wenn ich durchschnittlich so 3 bis 5 Monate, manchmal aber auch nur Wochen mit einer Person gearbeitet habe, war es sehr schnell sehr eng, sehr nah, sehr persönlich, weil es eben auch ne, der Lebenshorizont war in dem Moment genau an diesem Ort und damit verknüpft. Und das durfte ich aber auch nicht betrauen, weil da die Freude dann im Vordergrund steht. Genauso auch, wenn wir lesen, oh, ich gehe mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, wenn Menschen eine Position in einem Unternehmen verlassen ne, und wechseln. Und auch das ist dann so ein, ach ja, sie fand es schön, also die Person fand es schön an dem Ort, aber jetzt kommt was Neues. Aber diesen Raum für, da ist ja auch Trauer dabei.
Ja, aber
den gibt es dann
nicht. Ja. Und Zukunft, also ich jetzt mal ein ganz persönliches Beispiel zum Thema Zukunftschancen. Also mein Mann und ich haben nicht nur geglaubt, wir waren sicher, dass wir Papas werden. Das stand überhaupt nicht zur Debatte. Das war so glasklar, wie ne? Und dann ist es nicht passiert. Und das zu betrauern und trotzdem offen zu sein für das Leben, was dann kommt. Und ich habe ein ganz tolles Leben. So, und trotzdem sich zu erlauben, manchmal innezuhalten und einfach zu sagen, Mensch, das wäre aber auch schön gewesen. Ne? Also Trauer war für mich so ganz lange frei übersetzt, so diese Abschied von der Hoffnung, dass die Zukunft hätte anders sein sollen, als sie ist. So, ne? Und einfach irgendwie zu sagen, hey, alles, was ich jetzt alles, was passiert ist, ist okay und it's fine. Oder wir werden irgendwann mal fein sein. So, ne? Ja.
Ich werde jetzt, weil es eben gerade akut ist bei mir, was heißt akut, ne? Es ist einfach gerade sehr präsent, sehr emotional, sehr bindend. Und Trauer kann auch sehr anstrengend sein. Es kostet sehr viel Kraft. Ich werde ganz häufig gefragt, are you okay? Ne? Und dann sage ich, I will be. Ich bin zuversichtlich, dass ich irgendwann wieder okay sein werde. Aber dieses ne, Abschied nehmen, loslassen, damit kann man mich überhaupt nicht kriegen, weil das ist für mich nicht ein Loslassen, das ist ein Integrieren in eine neue Version einer Zukunft. Das heißt, auch die Gedanken, Erinnerungen, alles, das da war, ich lasse das nicht einfach hinter mir, ich nehme das mit. Aber ich muss akzeptieren, dass die Version jetzt einfach anders aussieht. Und da sind wir bei diesen, statt einem Modell der Trauer, ne, wie beispielsweise Elisabeth Kübler-Ross, was wir vorhin schon angesprochen hatten, mag ich eigentlich diese Aufgaben von Trauerprozessen ganz gerne. Ne, welche Aufgaben? Also es gibt solche Modelle, die sagen, okay, wir haben hier bestimmte Aufgaben innerhalb des Trauerprozesses und da ist es nicht linear, wie es beispielsweise bei der Trauerkurve, die ja dann auch adaptiert wurde für Change-Kurven und so weiter, hat schon die Berechtigung, auch wenn sie kritisch zu betrachten ist und auch selbst widerlegt wurde. Also ähnlich wie das Loslassen kommt ja von Freud. Ne? Und auch der hat selber beim Tod der eigenen Tochter das Wort wieder fallen lassen und hat gemeint, nein, hier ist nichts mit loslassen. Deswegen gucke ich das durchaus kritisch an. Und diese Aufgaben ist eben sowas wie, okay, ich muss lernen, damit umzugehen. Ich muss lernen, das zu integrieren in eine Version, die jetzt eben anders ist, als das, was vorher war. Ich muss damit irgendwie umgehen, dass da Emotionen sind. Also das, womit wir konfrontiert sind, das irgendwie zu handeln. Und das kennen wir auch vielleicht aus Resilienz-Theorien und Ähnlichem.
Ja, auch Trauer als Motor oder Katalysator für lack of a better word, für andere Prozesse. Also das kann auch was Positives in Gang setzen. Mhm. Das klingt sehr pauschal. Ich bin mir sicher, dass das nicht überall so zutrifft. Aber das so zu betrachten, hilft mir manchmal auch. Also wir haben ja begonnen mit dem Beispiel der Dennis. Und dann waren wir ja bei Skripten. Würdest du sagen, diese Skripte, die wir besprochen haben, waren für dich hilfreich dann in der Verarbeitung der neuen Situation, der ja dann eingetreten war? Also war das sowas, was für dich, oder gab es Dinge im Umgang, die du dir gewünscht hättest?
Also ich glaube, es hilfreich wäre mir hier und da mal gewesen, ein stärkeres Verständnis dafür, dass die Aufgabe, die ich da gemacht habe, für zwei Personen gedacht war. Das wurde mir zu wenig verstanden von vielen Seiten einfach. Also ansonsten, es gab auch Sachen, die ich hilfreich fand, nämlich zum Beispiel auch den Gedanken, naja, ich mache jetzt hier auch einen guten Job für ihn sozusagen. Mhm. Er ist gefühlt noch bei mir. Mhm. Ich mache es in seinen Gedenken.
Oh, das
weil
ist schön.
Das war, ich musste mich krass pushen einfach. Ich meine, du hast diesen Verlustprozess, du hast diese Firma, die von Schwerbehindertenvertretungen nichts versteht. Aufgrund meiner vielen Betriebsratserfahrungen konnte ich mir das jetzt schon umgehen, nur sie ist einfach total ätzend. Und du musst dich im Homeoffice, war ja noch Pandemiezeit, auch hochpushen, motivieren, okay, ich komme jetzt irgendwie ins Handeln. Das war hilfreich, diesen Gedanken zu haben, er ist irgendwie da. Und also es war eine sehr abstrakte Aufgabe und da musste ich mich erstmal reinpushen. So nach 4 Monaten ging es dann, wo ich zum Beispiel gesagt habe, na gut, ich fahre jetzt einfach mal alle Hubs ab, alle Standorte in Deutschland von Lieferando. Das war cool, das war spannend, aber erstmal die Energie zu entwickeln, dorthin zu kommen, das erstmal alleine anzuschieben. Und da war dieses Skript oder dieser Gedankengang so, ich mache das in seinen Gedenken sozusagen für mich ziemlich hilfreich. Ansonsten weiß ich, was ein bisschen mir gefehlt hat, manchmal ist auch dieses Verständnis, dass man um jemanden trauert, auch um die Funktion, die er erfüllt hat im unternehmerischen Kontext, dass es da war, weil irgendwie es ist nur legitim, ja, man traut ihm, weil er so ein toller Typ war. Also es war auch sehr schwierig mit einem anderen Kollegen, hatte ich noch gar nicht erwähnt, dass auch der Content war und war auch ein Suizidfall, auch bei Lieferando. Und den habe ich irgendwie auch getrauert, aber es war irgendwie nicht legitim, weil wir uns gar nicht leiden konnten. Das war so schwierig. Und das wusste auch jeder, dass wir uns nicht leiden konnten. Aber trotzdem war unsere Konflikte auch recht produktiv. Und natürlich habe ich auch in ihn getrauert. Also
ja.
Ich habe sogar eine Teilnahme an einem wichtigen Treffen abgesagt, weil ich die Situation so gerade, also ich habe auch so einem Kollegen vorgeworfen, gesagt, wieso fährst du da jetzt hin? Und dann er so, naja, jeder trauert auf seine Art und Weise. Und da schwang auch irgendwie so mit, naja, wieso trauerst du denn jetzt so ein bisschen, also das war auch so von wegen, wer darf um wen trauern. Mhm. Also ich betrauere auch manchmal, dass wenn Menschen dann einfach weg sind. Also ich war auch, als Guido Westerwelle gestorben war, war ich auch sehr in Trauer, obwohl wir politisch auch absolut nicht zusammenkamen, auch vom politischen Stil nicht, aber und auch na gut, okay, dass ich im Schäuble trauere, ist vielleicht als Schwerbehindertenvertreter nicht ganz so überraschend, aber ich fand, es ist eine Instanz, es ist schade, dass er weg ist. Also auch so, dass man nur um Menschen trauert, die einen sympathisch sind, finde ich auch so eine Lüge, oder jetzt jemand persönlich so starke Connection haben müsste. Eine kleine letzte Anekdote noch reinbringen, warum ich nicht trauere, während das andere tun. Ich trauere, ich habe absolut nicht in mein letztes Auto getrauert. Das war so absurd, weil ich habe das Auto auch von meinem Großvater bekommen, weil es dann nicht mehr fahren konnte selber. Und das ist halt bei einem Unfall von meinem Mitbewohner zu Schrott gegangen. Mein Mitbewohner ist nichts passiert zum Glück und musste halt direkt verschrottet werden nach einem Unfall. Und ein Kumpel, der mir beim Schrauben an dem Auto öfter geholfen hat, also erst schraube ich nicht, hat mir dann geholfen, so noch ein bisschen Equipment auf dem Schrottplatz auszubauen, weil es war halt auch sehr wertiges Equipment verbaut. Und der hat mehr getrauert um dieses Auto als ich, weil ich war so ein, ja, mein Gott, es war funktional, dieses Ding. Und ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich einen Dienstwagen bekomme und mein aktuelles Auto auch wieder abgebe. Und das war halt das Auto, weil ich mir in der Corona-Zeit viel Freiheit gegeben hat. Bei der Auswahl des Dienstwagens war es mir irgendwie wichtig, dass auf der Rückbank diese Zwischenlehne ist, weil in der Corona-Zeit wir uns immer von Restaurants Essen geholt haben und im Auto da hinten gegessen haben. Wo dann auch so war, Wann habe ich eigentlich das letzte Mal diese Lehne benutzt? Aber irgendwie war so, okay, es ist nicht wichtig, aber als in dem Auto, was dann ausgesucht war, die dann doch drin war, war so, ach yes, sie ist doch dabei. Also das ist auch so ein, in diesem Fall sind es andere Menschen, die um Autos trauern, aber insgesamt so um dieses um Strukturen trauern. Auch gerade was im Zuge der Digitalisierung immer stärker abgenommen hat, so diese ganzen Reiseinfrastrukturen, die Meeting-Infrastrukturen, wo man sich irgendwo noch getroffen hat, Tagungshotelzentren oder whatever. Also es gibt ja einfach Räume, die verschwinden, weil sie keine Funktion mehr haben. Aber ich kann verstehen, dass darum getrauert wird. Und deswegen auch immer noch viele Menschen strugglen mit dieser extrem schnellen Umstellung, die wir einfach hatten, also gerade was Meetings angeht zum Beispiel.
Und da gibt es ja auch noch mehr Beispiele im Sinne von viele Berufe sind abhanden gekommen, ne? Sowas wie Schriftsetzer, Kirschner.
Telefonzellen sind verschwunden.
Ja, teilweise gibt es die noch.
Ja, aber
ich freue mich immer, wenn ich dann mal eine sehe.
Oh, guck, ja, total.
Ja. Und da steckt ja ganz viel Nostalgie einfach auch drin, aber teilweise eben auch Existenzen. Ne? Menschen, die umschulen mussten, weil Berufe nicht mehr da waren. Und das schürt natürlich Ängste, was jetzt auch mit KI und anderen Veränderungen, Digitalisierung einhergeht. Und da steckt auch Trauer drin, natürlich. Und das auseinanderzuhalten, was ist Schmerz, was ist Wut, was ist Trauer, das ist gar nicht immer so einfach.
Ja,
welche Gefühle,
aber das ist ja auch was. So jeder persönliche Innovationsschritt, zum Beispiel, warum habe ich jetzt gerade ein neues Auto? Naja, weil meine Bedürfnisse absolut für jeden offensichtlich, inklusive meinen Vorgesetzten, dieses Auto nicht mit meinen Bedürfnissen matcht. Und deswegen brauche ich wirklich dieses neue Auto. Und da sind sich alle einig. Und trotzdem dann zu trauern, ach, die alte Infrastruktur, sie hat absolut nicht mehr gepasst, aber ich bin trotzdem traurig drüber. Ja. Also wie dein Haus auch, wo er gewohnt hat, hat er für dich auch nicht mehr gepasst, weil du hast jetzt woanders gewohnt. Aber das war trotzdem traurig.
Ja. Für mich sind das Videotheken im Übrigen.
Stimmt. So diesen Ort, wo man stand und Filme sich überlegt hat. Ja.
Und
du hast Fremde getroffen.
Ja, und das Läden, wo du CDs noch gekauft hast und in so eine CD-Spieler reingelegt hast und noch mit Kopfhörern, bevor du gekauft hast, ein komplettes Album abhören konntest, wenn du wolltest. Also das...
Nostalgie.
Yes, let's stop now, otherwise. Und wir müssen jetzt auch.
Ja. Wir gucken ja am Ende immer, was ist hängen geblieben aus unserem Gespräch und was, welcher eine Gedanke hat vielleicht noch keinen Platz gefunden, den ihr gerne noch teilen möchtet.
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Ja, Mephi, wie ist das bei dir?
Bei mir ist so viel passiert in dieser Folge. Was ist hängen geblieben? Also die Skripte bleiben hängen und da will ich auch unbedingt noch weiter drüber nachdenken. Wann hilfreich, wann was ist noch hängen geblieben? Handlungsoptionen schaffen durch Connection, durch eine Umarmung, Didi. Also das war ein sehr prägsamer Moment für mich, als du gesagt. Vielleicht ist es einfach die Umarmung. So, ja, stimmt. Regeln, wir haben ja neulich länger über Regeln am Arbeitsplatz gesprochen und auch da bin ich gedanklich. So, was hilft da an vielleicht Operationalisierungen? Und wo braucht es einfach die Umarmung? und was auch hängen geblieben ist, ich wollte einfach danke für die Beispiele. Ich weiß, dass das bei dir gerade super präsent ist. Finde ich super, dass du das heute mitgeteilt hast. Ich weiß, dass es Menschen da draußen gibt, die das auch hören müssen, dürfen. Und auch dir danke für die sehr persönlichen Beispiele heute.
Vielleicht an der Stelle Hinweis auf Trauer-Hotlines, Sorgentelefonen, Unterstützung, Kirchen, Caritas, weil einige Menschen haben ja dieses Umfeld, das wir gerade beschrieben haben, nicht und darauf einfach hinzuweisen, das gibt es und es ist auch keine Schande, dort seine Trauer zu teilen. Manchmal sogar besser, aus bestimmten Gründen. Und kann ich da auch nur einen Call to Action machen. Vielleicht können wir da Caption auch welche verlinken. Und und da hängt für mich auch so eine politisch große Frage dran. Wir haben ja gerade das Thema Einsamkeit politisch ganz, ganz groß. Wer ist eigentlich verantwortlich? Weil es gibt jetzt auch viele Stimmen, die sagen, was hat denn der Staat mit Vereinsamkeit zu tun als Problem? Also wo eine Position ist, die finde ich ganz schön extrem und herzlos. Und gleichzeitig muss ich sagen, ja, da ist auch schon ein bisschen was dran. Also der Staat als Verwaltungskonstrukt, wo hört denn das eigentlich auf? Und das muss irgendwo mal aufhören. Und das auch mal zu diskutieren. Und dann ist identisch, wer es eigentlich für dann auch den Punkt an Trauer, sei es eben auch Umarmung, sei es eben aber auch die Gespräche, die man da führen muss und jemand, der die Löffel, die Kapazitäten dafür hat, das anzubieten.
Danke für nochmal die Ergänzung. Das mag ich sehr. Wir denken gerade sehr vielschichtig, auch in Strukturen, die hilfreich sein können, weil ich glaube auch, dass den nächsten Angehörigen das direkte Umfeld, wir hatten über Überforderung gesprochen, nicht immer alles auffangen muss. und das nach extern mitzunehmen. Selbsthilfegruppen gibt es ja extrem viele und dieses gemeinschaftlich über Dinge sprechen zu können, selbst wenn die Erfahrungen anders sind. Und du hattest vorhin über andere Betriebsratsmitglieder aus anderen Regionen gesprochen, die du alle nicht kanntest und trotzdem hat das irgendwie geholfen. Mhm. Und so ähnlich stelle ich mir das dann auch vor, dass es durchaus hilfreich sein kann, einfach einen Ort zu haben, das ganz viel von Räumen gesprochen, Matthias, das Raum für Trauer braucht. Und ich glaube, Raum ist nicht nur der zeitliche Raum, sondern auch tatsächlich einen Ort zu haben, wo ich das tun kann, aber auch ein vielleicht Rituale oder irgendwas, was vielleicht auch funktioniert, wenn dieser extreme Schmerz auch abgenommen hat, ein bisschen abklingt oder zumindest nicht mehr ganz so im Vordergrund steht. Und ihr merkt, ich ringe immer wieder mal mit Tränen. Weil da einfach auch wirklich viel Schmerz drin steckt. Und das darf auch sein, das ist in Ordnung, dass Trauer so wirkt, dass es ist. Und damit umzugehen, dafür braucht es immer auch Gespräch darüber.
Und wie schön, dass wir dieses Gespräch heute als Fläche dafür bieten konnten, von dir angeregt. Ja.
Dankeschön, dass du da warst und mit uns drüber gesprochen hast.
Sehr gerne. Danke für die Einladung, danke für den Raum, den ich auch physisch reinkommen durfte.
Wenn ihr auch über Themen sprechen wollt hier draußen, die schwierig sind, die hilfreich sind für viele andere Menschen, ladet euch hierhin ein, wenn ihr Tipps habt, wie mit Trauer und Arbeit umgegangen werden kann, die vielleicht auch mir gerade helfen oder anderen Menschen. Teilt die super gerne in den Kommentaren. Hinterlasst gerne auch, damit mehr Menschen davon profitieren, Bewertungen überall dort, wo ihr zuhört und zuschaut. Vielen lieben Dank.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.